Meine Damen und Herren, es freut mich. Bitte kommen Sie noch rein. Meine Damen und Herren, es freut mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu diesem Vortrag mit dem Titel Iran und die Bombe, oder besser gesagt Nuklearkriege. Ich spreche hier als Rabbiner, nicht als strategischer Experte, obwohl heutzutage jeder ein Experte ist, und das heißt, ich hätte auch eine ganze Menge zu erzählen, aber nicht das sollte das Thema sein, weil ich annehme, dass Sie genauso alle große Experten sind wie ich. Hingegen, punkto Halacha, gibt es noch die Möglichkeit, gewisse Gedanken auszutauschen, die bisher in diesem Saal oder in diesem Forum noch nicht ausgetauscht wurden. Und ich bin ja nicht der Einzige, das Rabbinat bietet im Rahmen von diesem Limud-Tage verschiedene Vorträge an. Ein Mitglied meines Teams, Rabbiner 3, wird über Krieg und Moral des Krieges sprechen. Dann spricht er über konventionelle Kriege. Und ich möchte alle, das ist der jüngste Teilnehmer, ja. Ich möchte alle vorschlagen, dass Sie auch diesen Vortrag später besuchen. Rabbiner 3 wird um 17.30 Uhr sprechen, auf dem ersten Obergeschoss in dem Saal Netanya. Und ich möchte mich viel eher ein bisschen beschränken, wenn ich über allgemeine Themen von Krieg spreche, obwohl wir es nicht vermeiden können, und dass wir uns konzentrieren auf besonderen Fragen, Gedanken, die auftauchen, wenn man über Nuklearkrieg, Massenvernichtungswaffen spricht. Aber erstens ist es unmöglich, von Nuklearkrieg zu sprechen, von Nuklearwaffen, Atomwaffen, ohne erstens ein bisschen von Krieg zu sprechen. Krieg ist leider eine Realität, aber doch sind wir hier, um Ethik zu besprechen. Und die erste Frage, die ich stellen muss, ist, es gibt unterschiedliche Gedanken in der Literatur, in der Welt übrigens, wenn Sie Artikel von verschiedenen Gesichtspunkten lesen, dann werden Sie sehen, es gibt Leute, die denken, Kriege ist nie legitim oder manchmal ist Krieg legitim. Und sogar Leute, die es recht oft gerne hätten. Die Meinungen sind ein bisschen überall auf der Landeskarte oder auf der politischen Karte. Und die Frage ist, was soll eine jüdische Auffassung sein? Und deshalb, was ist die Rechtfertigung für Krieg? Gerne haben wir Krieg sicher nicht. Es gibt so viele Aussagen im Tanach, in jüdischen Quellen, die Frieden hoch loben, dass es ganz deutlich ist, dass Krieg nicht, also vorzugsweise sollte es keinen Krieg geben. Immerhin kommt es vor, dass es Spannungen zwischen Völkern gibt. Und dann muss man die Frage stellen, was ist die ethische Basis für Krieg führen? Ich bitte Sie deshalb, dass Sie diese Quellen in der Hand nehmen. Wenn Sie kein Hebräisch lesen, machen Sie sich keine Angst, weil ich alle Quellen übersetzen werde. Aber tun Sie das doch in der Hand nehmen. Die einfachste Rechtfertigung für Kriegsführen ist die folgende. Wir haben anhand des Beispiels hier eines Midrash im 21. Kapitel des 4. Buch Mosche, das Buch Bamidbar, beauftragt Gott Mosche, Kriege gegen den Midianiter zu führen. Und was steht dort im Vers? Zeror et Midianim, also unternehme eine kriegerische Aktivität, Vergeltung gegen den Midianitern, und direkt sagt die Tora, ki zororim hem lachem. Denn die Midianiter tun das euch an. Das heißt eigentlich Krieg, um sich zu verteidigen von einem Feind, der attackiert. Oder wie der Midrasch dann hier sagt, ich übersetze jetzt den Midrasch ganz vom Anfang an, Zeror et Midianin, Lama, warum steht gerade nachher, warum sollst du das tun? Warum sollst du, Moshe, sagt Gott, die Midianiter angreifen? Ki zororim hem lachem, weil die Midianiter euch angreifen. Miken omru chachamim. Auf Basis dieser Quelle lehrten die Weisen, Ba lehargecha, kommt jemand dich zu töten, Hashkem lehogo, sollst du ihn erst töten. Es gibt gewisse Gedankentraditionen, wo Selbstverteidigung eigentlich nicht einmal Selbstverteidigung ein Grund ist, um Gewalt zu um Gewalt anzuwenden. So zum Beispiel ist es sehr bekannt, Gandhi, nicht der israelische Politiker, der diesen Beinamen hatte, sondern der indische Gandhi, hat mit passivem Widerstand gegen den britischen Imperium gekämpft. Irgendwann wurden die Briten dann müde, Indien zu erschlagen, und so konnte er damit die Selbstständigkeit von Indien zu einer Realität machen. Nur, wir müssen die Frage nicht nur aus moralischer Perspektive betrachten, sondern auch aus praktischer Perspektive, die informiert auch die Moralität. Nur ist es nicht so deutlich, oder ist es ganz deutlich, dass es nicht möglich ist, die Methoden von Gandhi überall und zu jeder Zeit zu verwenden. So war Gandhi schriftlich mit Leo Beck in Korrespondenz. Und die Frage war, was sollten, hätten Juden unter Nazi-Deutschland tun müssen, um den Gewalt irgendwie zu stoppen, um selber nicht Opfer zu werden von dieser Mordmaschine. Und nach der Auffassung von Gandhi hätte eine große Zahl Juden, hätten sie Selbstmord begehen müssen, sodass die ganze Welt sieht, wie schrecklich das ist. Und dann würden die Nazis aufhören. Wir müssen nicht solche große Psychologen oder Historiker sein, um zu verstehen, dass das gar nicht vernünftig war. Und Gott sei Dank hatte Leo Beck noch das in den Vernunft zu schreiben. Wir haben den Befehl zu leben. Juden tun sich das Leben nicht nehmen. Es hätte nichts gebracht. Die Nazis wären zufrieden gewesen. Die müssen sich nicht einmal die Hände schmutzig machen dafür. Ja? Sie haben versucht, so viel möglich Leuten zu ermorden, maschinal. Und wenn Juden das für sie gemacht hätten, wären sie ganz zufrieden. Gandhi hatte in diesem Sinne nur Erfolge, weil er gegen ein Imperium kämpfte, das kriegsmüde war, das eigentlich und das beruht auf eine Tradition von einer gewissen Humanität, die es im britischen Imperium schon gab, in Teilen des Westens, die nicht überall selbstversprechend ist. Wenn Sie zum Beispiel Bas-Reliefs aus der Zeit der Ende der jüdischen Monarchie zur Zeit des ersten Tempels betrachten, zum Beispiel, wie die Assyrier gegen Lachisch vor 2700 Jahren gekämpft haben, dann werden Sie sehen, wie es abgebildet ist, dass die Assyrier sich auch nicht zu viel Sorgen gemacht haben, ob es eine große oder kleine Schlacht gibt. Menschen umzubringen war nicht so ein hoher Preis, um zu gewinnen für die Assyrier. Die waren eher bekannt für ihre Grausamkeit und so auch andere Völker. Deshalb möchte ich hier ganz betonen von diesem Midrash, es gibt gewisse, auch ich weiß, es gibt gewisse christliche Befürworter, die sagen würden, man tut die andere Wange ausstrecken, das ist keine jüdische Auffassung, und wenn die anderen das probieren wollen, Gesundheit, wir werden es nicht probieren, das hat nichts Jüdisches und nichts Lobenswertes daran. Ja? Einen Mörder den Hals auszustrecken, bringt eigentlich nichts. Das ist keine lobenswürdige Sache. Und deshalb lehrten unsere Weisen, sie haben das hier in zwei Quellen, hier im Midrash, der da kommt, dich umzubringen, Hashkem Logo, sei erst, um ihn umzubringen. Und damit war ich mein zwei Dingen. Eins, dass es Umstände gibt, wo es erlaubt ist, um Gewalt zu verwenden. Zweitens, warte nicht, bis es zu spät ist. Wenn die Drohung ganz deutlich ist, kannst du ihn bereits umbringen. Diese Stelle aber als Basis zu nehmen, um darauf eine Ethik des Krieges zu bauen, funktioniert aber nicht sehr gut. Warum nicht? Weil es leider die Wahrheit ist, in Polizeiaktion geht das. Aber wenn wir in einem Kriegstheater sind, dann ist es leider eine Realität, außer also wenn die Israelis sich daran beteiligen, sind die Zahlen eher gering, aber es ist immer so gewesen in der ganzen Weltgeschichte und bleibt weiterhin so in 99% der Konflikte, dass Zivilisten umkommen. Dass Leuten, die eigentlich gar nicht aktiv an dem Konflikt beteiligt sind, umkommen. Und würde die Rechtfertigung für Krieg nur die sein, dass Habale Lorgecha, Hashkem Vehorgo, jemand kommt dich umbringen, du sollst ihn umbringen, vor dass er die Chance hat, dich umzubringen, dann kann ich nur jemand angreifen, sagen wir jemand mit einer Waffe in der Hand. Jemand ohne Waffen, der aber aktiv an der Kriegsentwicklung teilnimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die V-Bomben hier in Deutschland gebaut haben, in der Fabrik, es wäre gestattet unter dieser Doktrine, die Fabriken die Bombenfabriken selber zu bomben. Und dass Leute, die dort gearbeitet haben, damit umkommen, weil diese Leute, die haben zwar keine Waffen in der Hand gemacht, sie haben aber die Waffen hergestellt, die dann viele Leute umgebracht haben. Und um das zu verhindern, kann ich die Angreifer angreifen. Das ist eigentlich vernünftig. Aber es gibt auch andere Aktionen, militärische Aktionen, wo nebenan stehende Leute umkommen. Ganz interessant ist in der Ethik, es gibt verschiedene Theorien der Ethik. Ich spare euch die technische Terminologie, ob wir von utilitaristischer Ethik, Deontologie oder andere Begriffe sprechen. Aber grob genommen gibt es zwei große Theorien der Ethik. Entweder schaue ich auf den Folgen von was ich tue, oder schaue ich auf den Taten, die ich verwende. Beide Theorien sind eigentlich mangelhafte Theorien, das heißt, sind Extremfälle. In der Realität tun wir eine Mischung von beiden verwenden, aber ignorieren wir doch die Realität für einen Moment, weil wir erstens die Theorie entwickeln müssen. Unter einer Doktrine, die utilitarisch ist, ja, also wo wir schauen auf den Folgen, haben wir das Gefahr, das existiert und das, die Gefahr, die existiert und die immer wieder realisiert wurde, dass man eine Politik folgen kann, wo die Mittel geheiligt werden durch die Folgen. Ich will ein bestimmtes Resultat, jetzt geht es mir nicht mehr an, wie ich dorthin komme, und ich erlaube alles, was mir diesen Resultat bringt. Ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel, sprechen wir jetzt nicht von Krieg, mit Absicht nämlich bringe ich ein Beispiel aus der Medizin. Mit Organtransplantationen kann man Menschenleben retten, das ist doch wunderbar. Jetzt wenn das Ziel ist, um kranke Menschen zu retten, kann ich sagen, naja, vielleicht kann ich jetzt, ich soll doch diese Menschen retten. Wenn ich Organe habe, super, habe ich keine Organe, was tue ich? Ich finde hier Leute auf der Straße und werde sie umbringen, damit ich die Organe, mit Organen von einem Menschen kann ich 7 Menschen retten, verstehen Sie das? Lungen und Nieren und Herz, Dann ist doch wunderbar, ich nehme einen Typ von der Straße, ich werde einen Typ umbringen und 7 Leuten retten. Ja, da, Sie sehen direkt, dass eine utilitarische Ethik eigentlich sehr beschränkt ist. Sie ist nicht sehr, sehr ethisch, wenn sie nicht irgendwie eingeschränkt wird. Dagegen haben wir auch etwas ganz anderes. Wir haben den Gegenteil. Was wichtig ist, ist, wie ich handle. Was tue ich jetzt? Nicht, was die Folgen sind, sondern was ich jetzt tue. Ich gebe mal ein Beispiel wiederum aus einem ganz anderen Bereich. Ja? Nicht aus dem Bereich von Krieg, sondern aus dem Bereich des jüdischen Religionsgesetzes in Bezug auf Schabbat. In Chol Shabbat. Am Schabbat ist es verboten, um eine ganze Menge von Werktätigkeiten auszuführen. Nicht Arbeit. Arbeit ist eine falsche Definition. Arbeit ist auch verboten, aber eigentlich ist Arbeit nicht die große Sache von Schabbat, sondern bestimmte Tätigkeiten. Ja? Dazu zählt zum Beispiel, dass man kein Licht an- und ausmachen darf. Nicht, weil es Arbeit ist. Kein Mensch wird bezahlt, um Licht an- und auszumachen. Aber weil es eine schöpferische Werktätigkeit ist. Am ersten Tag erschuf Gott Himmel, am ersten Tag der Schöpfung erschuf Gott Licht und Finsternis. Ja, ich bin dann schöpferisch tätig, wenn ich in einem dunklen Raum Licht schaffe oder aus einem beleuchteten Raum dunkel mache. Was ist, wenn ich irgendwo vorbeigehe und habe nicht gewusst, dass es einen Sensor gibt, der Licht beim Nachbarn anmacht? Nun, was ist das von der Perspektive von den Schabbatgesetzen? Absichtlich habe ich den Schabbat sicher nicht verletzt, aber ich habe es doch unabsichtlich doch verletzt vielleicht. Brauche ich, muss ich dafür eine besondere Verzeihung suchen, erbitten? Ja, habe ich den Schabbat unabsichtlich verletzt? Wenn ich mal vergessen habe, dass es Schabbat ist, ich bin am Morgen aufgewacht, dachte es war Sonntag oder Freitagmorgen und habe mir einen Toast gemacht. Dann darf ich diesen Toast nicht mehr essen, also darf ich den nicht davon genießen, ich muss warten. Nicht ganz so klar, aber Hauptsache, wenn ich es absichtlich gemacht habe, darf ich sicher nicht das essen. Unabsichtlich soll ich auch aufpassen, nicht zu genießen von dem Verletzen von Schabbat. Was ist jetzt, wenn ich das Licht hier unabsichtlich angemacht habe? Muss ich um Verzeihung bitten? Und die Antwort ist nein, weil am Schabbat, was verboten ist, sind schöpferische Tätigkeiten und das verlangt eine gewisse Absicht. Ich soll verstehen, was ich tue. Vielleicht erinnere ich mich nicht, dass das am Schabbat verboten ist oder vergesse ich, dass es überhaupt Schabbat ist. Aber wenn ich nicht einmal weiß, was ich tue, weil ich gar keine Absicht hatte, etwas zu tun, es ist von alleine geschehen, dann muss ich am Schabbat mich... Wow! Sie tun... Ja, ja. Es war schön, Sie haben mir Applaus gegeben inmitten des Shios, aber...
This year, I post this poster on Facebook. This is an image of me and my daughter holding the Israeli flag.
Naja, der wird es bald ausmachen.
I will try to explain you about the context.
Aber ich finde, es ist schwierig, mich zu folgen. Ich werde die Gelegenheit nehmen... warten wir einen Moment. Warten wir einen Moment. So kann ich nicht. Es ist interessant, aber gehört gar nicht zu unserem Thema heute. Ich komme zurück zu meinem. Danke. Ich komme zurück zu diesem Schabbat-Beispiel. Also unabsichtlich etwas getan haben. Ich bin nicht einmal bewusst, was ich getan habe, ist für Schabbat kein Verletzen. Dann gibt es einen Standpunkt in der Ethik. Und ich glaube, es gibt gewisse katholische Theologen, die diesen Standpunkt befürworten, dass man darf keine nebeneinanderstehende Zivilisten einfach bomben. Aber wenn meine Absicht ist, ein legitimes Ziel zu erreichen, ja, ich will eine Bombenfabrik zum Beispiel zerstören, Und meine Absicht ist nicht, diese unschuldigen Leute, die nebenan wohnen, zu töten. Und sie kommen um. Dann ist das nicht, dass ich hatte keine Absicht. Das war nicht mein Ziel und deshalb soll das eine erlaubte Kriegsdoktrine sein. Dieser Standpunkt wird anscheinend von bestimmten katholischen Theologen befürwortet. Und dafür muss ich jüdische Quellen erwähnen, die dem widersprechen. Es gibt so zum Beispiel einen Standpunkt, der sagt, es ist eine außergewöhnliche Sache, nur in Bezug auf den Schabbat und damit ähnlich zu stellen Gebieten des Religionsgesetzes, wo die Absicht derart bedeutend ist, dass wenn ich nicht bewusst bin, von was ich mache, dass ich gar nicht übertreten habe. Aber einen Menschenleben unabsichtlich zu nehmen, aber ich wusste nicht, dass ich das tue, habe ich noch immer ein Menschenleben genommen. Das heißt eigentlich, das Judentum kommt und sagt, wir akzeptieren weder diese eine extreme Sache, wo wir sagen, Ethik ist utilitärisch, noch akzeptieren wir diese andere Seite, die behauptet, nur das Einzige, das bedeutend ist, ist, was ich tue, welche Absicht ich habe und wie ich etwas unternehme. Die Folgen, die kann ich ignorieren. Das akzeptieren wir im Judentum nicht. Stattdem sagen wir, sowohl die Mittel müssen gerechtfertigt sein, als auch müssen die Folgen akzeptabel sein. Und das heißt eigentlich, dass wir wieder zur ersten Frage zurückkommen und fragen, was ist die Rechtfertigung für ein Volk, um überhaupt Kriege zu führen? Ich bitte Sie jetzt in diesem Quellentext die vierte Quelle anzuschauen. Es heißt im 9. Kapitel des ersten Buch Mosche von Bereishis, heißt es, Va'ach et dimchem lenafshoteichem edrosh miyad kol chaya edreshenu umiyad adam miyad ish achiv edrosh et nefesh adam. Übersetzt in deutscher Sprache, für euer Blut aber, das gehört zum Bund, der Gott mit Noach für allen späteren Generationen geschlossen hat. Aus diesem Bund entnehmen wir verschiedene universelle Aspekte des Judentums. Sagt er, für euer Blut aber, für eure Seelen will ich Rechenschaft fordern. Es kann nicht sein, dass jemand einen anderen umbringt und das ohne Folgen tut. Gott sagt, ich werde Rechenschaft fordern. Von der Hand aller Tieren will ich sie fordern, wenn ein Tier einen Menschen umbringt. Und von des Menschen Hand, von seines Bruders Hand will ich des Menschen Seele fordern. Jetzt bitte ich um aktive Teilnahme. Was denken Sie, nachdem dass wir diese Stelle gelesen haben, kann es überhaupt eine Situation geben, wo es gerechtfertigt ist, um das Leben eines anderen Menschen zu nehmen? Sie sagen Selbstverteidigung. Gut, das war die erste. Okay. Gibt es noch andere Vorschläge? Oder sagen Sie nein, es gibt keine Rechtfertigung mehr? Na, das ist die Frage. Die Frage ist, was ist die Basis? Was ist die Basis für, um Krieg zu legitimieren, dass es mal Krieg geben kann? Ja, bitte.
Wenn die Zerstörung geplant ist und stufenweise ausgeführt wird, wie kann man die Maßnahmen treffen?
Also Sie stellen das gleiche Problem. Ich kann das Problem auch anders definieren, werde ich bald tun. Aber Gesundheit. Sie sehen das Problem eigentlich. Die Frage ist, kann man überhaupt? Und ich muss aber sagen, dass das Problem ein richtiges Problem ist. Ich könnte natürlich sagen, okay, es wäre nicht korrekt, aber ich kann behaupten, wir müssen Pazifisten sein. Wir haben eigentlich nur die Erlaubnis, um einen eigentlichen Mörder umzubringen, vor dass er jemanden umbringt und mehr nicht. Auf Basis dieses Verses könnte man das vielleicht argumentieren. Nur mich ein, ich habe früher Gandhi erwähnt und Leo Beck, die gleiche Sache kennen wir von der heutigen Zeit. Ich glaube, Sie kennen diese visuelle Hilfe. Ja, die sind schon da. Und das ist leider nicht rot, aber so weit Maximum. Man darf nie den Iran erlauben, über diesen Strich zu kommen. Ja, Sie kennen das. Ein sehr wichtiges Argument. Soll man jetzt sagen, man darf nicht Menschen, die nicht gerade jetzt mit einer Waffe stehen, darf man sie nicht angreifen, obwohl sie etwas ganz Großes vorbereiten, die viele, viele Menschen umbringen werden? Ist das vernünftig? Das ist eigentlich die Frage.
Ich glaube, es sind zwei Fragen. Erstens, ob man die Menschen, die für die Entwicklung persönlich verantwortlich sind, auch persönlich haften kann und somit persönlich durch gezielte Liquidierungen eliminiert. Das ist die erste Frage, ob das überhaupt zulässig ist.
Ja.
Die zweite Frage sind die sogenannten Kollateralschäden.
Ja.
Das heißt, durch den Angriff oder durch einen Krieg gibt es immer Kollateralschäden. Und dann wird die Frage, ob die zulässig sind. Wenn die nicht zulässig wären, dann wäre der Krieg grundsätzlich nicht zulässig.
Die erste Frage, die habe ich am Anfang beantwortet, sind wir ganz klein bisschen später reingekommen, habe ich gesagt, mit den ersten zwei Quellen, die ich zitiert habe, Habale Harlorgecha, jemand kommt dich umbringen, lernen wir aus einer Stelle in der Torah, Hashkem Vogo, du sollst jemanden töten, vor dass er dich umbringt. Die andere Wange ausreichen, ist keine jüdische Sache. Und warum sollen unschuldigen Leuten sterben und soll man die Täter einfach am Leben lassen, weil ich keine Waffen in der Hand nehme? Das ist eigentlich nicht unsere Auffassung. Das akzeptieren wir nicht. Aber das erlaubt mir lediglich Maximum, die Leute, die daran arbeiten, umzubringen. Also die Leute, die die Bombe bauen. Auch nicht 100%. Warum nicht 100%? Weil auch wenn die Bombe gebaut ist, solange keiner auf den Knopf gedrückt hat, um sie zu senden, wird sie vielleicht nur gelagert bleiben. Ja? Das ist nicht einmal 100% deutlich, dass man die Leute, die Waffen bauen für den Kriegs, um den Krieg vorzubereiten, dass man diese Leute angreifen kann. Unter einer Doktrin, die nur Selbstverteidigung erlaubt.
Es ist verhandelt, sich verteidigen oft auf ein System, auf ein Mazar, es ist nur was
fake. Nun, das ist doch die Frage. Die andere Frage aber, eine Sekunde, eine Minute. Die zweite Frage aber ist die wichtigere, die ich eigentlich stellen will, ist, mit gezielten Eliminierungen kann man einiges erreichen, aber es ist ein bisschen eingeschränkt. Und wenn wir jetzt sehen, wie die israelische Armee ganz hochtechnologische Waffen entwickelt hat, es gab einen Bericht jetzt von diesem Minikrieg in Gaza, wo eine Bombe geschossen wurde in einem Appartementsgebäude, das ist vom Fenster reingekommen, hat die Leute in dieser Wohnung, die aus einer Wohnung, das ist auch noch interessant, aus einer Wohnung haben sie dann gewisse, ich weiß nicht, ob sie Bomben von dort geschossen haben oder entwickelt haben, aber sie haben dort etwas in dieser Wohnung gemacht. Die Leute in der Wohnung wurden damit umgebracht und alle Nachbarn wurden, also sie, die haben keine Schäden gelitten. Das ist unglaublich. Aber auch dann, auch mit dieser israelischen Präzision, gibt es Kollateralschaden. Und die große Frage ist eigentlich Kollateralschaden. Kann es, darf es Kollateralschaden geben? In anderen Worten, gibt es mal unter Umständen Rechtfertigung für Krieg. Und da möchte ich diese letzte Stelle, die wir gelesen haben, neu lesen. Es ist unsere.
Zweifeln mit Gegenständen, dann wird die Fahnen.
Okay, warte mal. Wir kehren zurück zu dieser vierten Stelle und ich möchte jetzt etwas noch verkünden. Wie tun wir Juden die Heilige Schrift lesen? Wir Juden lesen die Heilige Schrift nicht wie eine Zeitungartikel, die so, je nachdem wie viel man zu sagen hat und wie viel Platz man von dem Editor bekommen hat, von dem Redaktor, tut man mehr oder weniger Worte verwenden, weil man schließlich als Auftrag bekommen hat, schreibe einen Artikel von 6000 Zeichen zu, ich habe das schon ab und zu bekommen, oder 2000 Zeichen, je nach wie viel Platz man bekommt, zu diesem Thema. Und dann kann man mehr oder weniger schreiben. Ich sehe, jemand schaut mich an, der das schon öfters bekommen hat als Auftrag. Ja oder nicht? Meinen Sie, Professor? Ja, Sie lächeln mich an. Okay, ja, Sie denken auch so. Nein, ich habe Ihren Nachbarn zwei Reihen hinter. Aber er hat so mit dem großen Lächeln geschaut. Ich glaube, er hat genau Verständnis, was ich jetzt gesagt habe. Aber wenn wir Torah lesen, dann, wenn wir Torah lesen, ist es nicht so, dass es einen Auftrag gab, wir müssen so viele Kolonnen, Spalten im Sefer Torah füllen mit einem Thema oder so viele Zeilen, sondern es ist geschrieben, wie es geschrieben ist und jedes Wort hat eine Bedeutung. Lesen wir jetzt mit dieser Gedanke im Kopf diese Stelle neu. Für euer Blut aber, für eure Seelen will ich Rechenschaft fordern. Von der Hand aller Tieren will ich sie fordern und von des Menschen Hand, von seines Bruders Hand will ich des Menschen Seele fordern. Was heißt Bruders Hand? Warum soll es heißen, von seines Bruders Hand? Bevor dass ich eine Antwort dazu gebe, möchte ich bemerken, Verse müssen auch gelesen werden im Kontext. Dieser Vers ist ein Teil eines größeren Textes, der, wie gesagt, am Anfang, wenn ich diesen eingeführt habe, der Text des Bundes zwischen Gott und Noach und allen späteren Generationen ist. Daraus entnehmen wir viele universelle Werte des Judentums. Und eben dort heißt es auch, dass unter Umständen erwartet wird, dass ein menschliches Gerichtshof jemanden hinrichtet. Ja? Die Hinrichtung kann im Judentum existieren. Was die Bedingungen sind, das ist ein Thema für sich. Und wann das letzte Mal war, dass so etwas gepraktiziert wurde, außer Adolf Eichmann, ist auch eine Geschichte für sich. Aber immerhin ist es ganz deutlich in diesem Kontext, dass obwohl der Vers behauptet, dass Gott Rechenschaft fordert für jede Seele eines Menschen, der umgebracht wird, heißt das nicht, dass unter keine Umstände ein Mensch umgebracht werden kann, sondern die Frage ist, unter welchen Umständen. Da darf ich auch die Geschichte erzählen von einem, ich glaube es war ein Knesset-Mitglied in jener Zeit, wir gehen zurück jetzt mehr als 20 Jahren, der in Schweden besuchte. Und das war rund um der Zeit, es gab Festlichkeiten für den Nobelpreis, aber er war in Schweden und wurde zu einem Gespräch eingeladen bei einem schwedischen Minister. Und die Einladung war aber keine freundliche Einladung. Er wurde eingeladen, um eigentlich eine Reklamation zu bekommen. Es gab gewisse Spannungen in Israel und dazu sind Araber umgekommen. Ob es Juden umgekommen sind oder nicht, spielt in den Medien eher eine kleine Rolle. Aber Araber sind umgekommen. Und dieser Minister sagt, ihr Juden, was tut ihr? Es heißt doch, du sollst nicht töten in den 10 Geboten. Und ihr sagt, ihr seid Juden, was ist das? Sagt er, ich weiß nicht, was sie wollen, das stimmt doch gar nicht. Sie, wieso? Ich bringe hier meine King James Bible und zeige euch, thou shalt not kill. Sagt er, stimmt nicht. Das stimmt nicht, weil es nicht geschrieben ist, du sollst nicht töten. Es ist geschrieben, du sollst nicht morden. Morden ist eine legale Definition von bestimmter Art töten. Es gibt Töten, das nicht Morden ist. Wann ist Töten nicht Morden? Wenn es legal rechtfertigt ist. Zum Beispiel, jemand wird nach einem korrekten Prozess, keine Fälschungen, unter Bedingungen, die es auch erlauben, ermöglichen oder verlangen, hingerichtet. Das ist keine Ermordung, das ist Töten. Wenn ein Terrorist sicher auf dem Weg zu einer terroristischen Aktion, sollen wir das nennen, so ganz sanft, auf dem Weg sich begibt und er wird umgebracht vor, dass er einen Bus sprengt, dann ist das überhaupt nicht Morden, dann ist das eine große Rettungsaktion, dass dieser Untermensch umgebracht wurde. Ja? So einfach ist das. Auch hier lesen wir jetzt, es heißt, von seines Bruders Hand, Worte, die eigentlich nicht nötig sind für diesen Vers. Der Vers würde poetisch genauso gut tönen, er würde inhaltlich genauso gut sein, wenn es nur geheißen hätte, für euer Blut aber, für eure Seelen will ich Rechenschaft fordern, von der Hand aller Tieren will ich sie fordern und von des Menschen Hand will ich des Menschen Seelen fordern. Die Worte von seines Bruders Hand sind überflüssig. Und deshalb das Kommentar, was im nächsten Stück in Hebräisch geschrieben ist, von Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin. Er war eine bedeutende Persönlichkeit im Anfang des 19. Jahrhunderts. Nicht Anfang, Entschuldigung. Während des 19. Jahrhunderts. Und Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin erklärt, sagt er, wann wird der Mensch, und das ist hier nicht nur, es geht hier nicht nur über Juden, sondern über die ganze Menschheit, wann wird der Mensch vom Himmel bestraft, weil er einen anderen Menschen umbringt, wenn es von der Hand seines Bruders ist. Das heißt, es gibt Bruderschaft, das ist das Ideal, es gibt Bruderschaft zwischen den Menschen. Wenn aber zwischen Völkern Krieg herrscht, dann ist das Umbringen eines Feinden in dieser Situation nicht mit dieser Definition des Mordes zu vergleichen. Es ist leider eine Realität, dass Krieg existiert. Und wenn zwei Völker gegeneinander kämpfen, und jemand von einem Volk einen Menschen des anderen Volkes umbringt, dann heißt das in diesem Sinne nicht notwendigerweise Mord. Ich sage nicht notwendigerweise, ich sage nicht, das ist nicht Mord, ich sage nicht notwendigerweise, weil wir hier nur ein kleiner Teil des Kriegsethiks im Judentum besprechen. Rabbiner 3 wird noch mehr darüber sprechen. Und eigentlich könnte man einen ganzen Limud-Tag und noch viel mehr füllen mit verschiedenen Aspekten der Halacha in Bezug auf Krieg. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Eine der Beispiele, die öfters erwähnt werden, je nach was für einen Standpunkt man hat, ob für oder gegen Juden oder für oder gegen jüdische Ethik, für oder gegen Krieg in einem bestimmten Fall, tun Menschen, die Kriege zur Zeit der Eroberung Israel unter Joshua erwähnen, wie Juden gegen Kananiter gekämpft haben. Was weniger bekannt ist, ist, das ist ein anderes Prinzip, wie wir Tora lesen, wie wir Bibel lesen, ist, dass wir sie nicht alleine lesen, sondern im Lichte der mündlichen Überlieferungen. So lernen wir zum Beispiel, dass es nicht gestattet ist, eine Stadt richtig zu belagern. Was heißt das? Auch wenn es ein Bedürfnis gibt, dass das Militär seine Herrschaft ausüben soll über eine Stadt des Feindes, was die Bedingungen nur sind, ich spreche jetzt nicht von Strategie, man darf nicht einfach die Stadt so belagern, dass die Bevölkerung umkommt. Nebst der Pflicht, um immer Frieden anzubieten, gibt es auch eine Pflicht, die Stadt maximal von drei Seiten zu belagern, damit die Bevölkerung flüchten kann. Sie sind frei auch zu flüchten, den Konflikt zu die Konfliktzone zu verlassen. Damit, das kann man ein bisschen vergleichen mit der Situation heute, wo man immer wieder sagt, machen wir jetzt einen Waffenstillstand für ein paar Stunden, dass die Zivilisten hier, die nicht gefragt haben, Teil dieses Konfliktes zu sein, dass sie die Konfliktzone verlassen können. Da haben wir einen Präzedenz, der vielen Jahrhunderten vor der Genfer Konvention schon etabliert wurde. Es gehört zur Halacha, man muss Frieden anbieten und Menschen Gelegenheit geben, um zu flüchten. Ja? Also das sind Beispiele von sehr vielen ethischen Pflichten, die es im Judentum in Bezug auf Krieg gibt. Aber ich spreche jetzt nicht davon. Mir interessiert jetzt die Frage, ob es überhaupt Situationen geben kann, wo Menschen in Kriegssituationen umbringen. Und die Antwort ist eigentlich ja. Es kann es geben. Und wenn es das gibt, ich sage nicht, dass das gut ist, aber es ist eine Tatsache, dann heißt das Umbringen, die Kollateralschaden heißen nicht Mord in diesem Sinne. Aber gibt es eine Grenze? Und das ist, wo Atomwaffen eine Rolle spielen. Es ist eine Sache, wenn eine Bombe geschickt wird, ja, auf verschiedene Techniken, die sich immer weiter entwickeln, um eine Waffenfabrik oder ein Waffendepot zu zerstören und Menschen, die dort, ich sag mal, nehmen wir mal zum Beispiel den zweiten Lebanonkrieg, wo ganz deutlich innerhalb Wohnviertel, in Wohnhäuser Waffen gelagert wurden und geschossen wurden, da hat man manchmal nicht die Wahl und man muss irgendwie den Feind verhindern, um auf uns zu schießen und dann gibt es leider Kollateralschaden. Bei Atomwaffen ist das eine ganz andere Sache. Nehmen wir zum Beispiel den einzigen Angriff der Geschichte, Hiroshima und Nagasaki. Da wurden in Momenten zwei Städte von der Weltkarte weggewischt eigentlich. Ja, es wurden gleich tausende Menschen, zehnige tausende, wurden gleich umgebracht. Und geschweige es, dass auch noch viele nachher von den Nebeneffekten umgekommen sind oder enorm gelitten haben. Das Hauptziel hier ist nicht ein Waffendepot. Das Hauptziel ist nicht eine militärische Garnison. Das Hauptziel ist nicht eine Waffenfabrik. Es ist kein Hauptquartier des Militärs oder der Regierung des Feindes oder was weiß ich. Es ist eine Stadt mit Menschen, die überhaupt nichts mit der aktiven Unterstützung des Kriegsgeschehens zu tun haben. Und übrigens muss ich auch hier sagen, wie schwierig es auch für mich nur ist, um das zu sagen. Man kann die gleiche Frage stellen, auch in Bezug auf andere Vernichtungen von Zivilisten auf große Ebene. Und man darf sich auch die gleiche Frage stellen, und ich habe überhaupt keine Sympathie, ich habe hier in diesem Haus, als Person meiner Religion, der so viele Leute in der Familie verloren hat, weil sie von den Nazis umgebracht wurden, habe ich keine besonderen Sympathien. Aber man darf die Frage auch stellen, ob zum Beispiel das Bomben von Dresden in dieser Hinsicht rechtfertigt war oder nicht. Und der Grund dafür ist die folgende Stelle. Schauen Sie mal auf der mittleren Stelle, die dritte Stelle, die wird von Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin erwähnt. Also nicht die mittlere Stelle, die letzte Stelle. Es heißt hier so, der Amar Shmuel sagt, Malchuta, ein Reich, ein Königreich, oder besser gesagt eine Herrschaft. De Katla Chad Mishite Baalme, das ein Sechstel, Alma ist ein bisschen nicht so gut zu definieren. Heißt ein Sechstel der Welt oder heißt ein Sechstel von einer Stadt oder ein Sechstel der Gesellschaft, ein Sechstel der Bevölkerung umbringt, bis ein Sechstel. Lomianisch gibt es noch keine Generalstrafe gegen diesen ganzen Regime. Das heißt, es gibt da bis ein Sechstel hier heißt ein Sechstel vom Total, das heißt 20%, sagen wir. 16 oder 20% können wir noch vorstellen. Kommen mehr als 20% um, ja, und mehr als 16, wie Sie den Sechstel, das ist eine talmudische Sache übrigens, das kann ich hier sehr schön zeigen. Da haben wir in fünf Teilen eingeteilt. Wenn der Talmud ein Sechstel meint, heißt es so, wir stellen uns noch einen Teil hier vor, und das ist ein Sechstel vom Total. Ja, das ist eigentlich 20% in diesem Fall, nur dass Sie wissen, warum ich von 20% spreche. Kommen mehr als 20% der Bevölkerung um, dann ist das unter keinen Umständen rechtfertigt. Alma hier wird von den Kommentaren nicht ganz wortlich genommen. Also eine Sache sicher, in der Zeit des Kalten Krieges, wenn man gefürchtet hat, es gab diese Doktrin der Mutually Assured Destruction, ja. Man wusste, wenn die eine Seite eine Bombe sendet, eine Atombombe schickt, die andere Seite wird sie schicken, sie schicken hin und her, und dann geht die Gesellschaft zugrunde. Das wäre unter allen Umständen untersagt. Aber Alma wird auch interpretiert als ein Sechstel der Bevölkerung eines Landes oder vielleicht ein Sechstel der Bevölkerung eines größeren Ortes. Und das heißt, wenn eine ganze Stadt von der Karte weggewischt wird, wenn ein großer Teil, nicht eine ganze Stadt, ein großer Teil einer Stadt zerstört wird, dann muss man die Frage stellen, ob das nicht unter diese Regel fällt. Und das heißt eigentlich, dass die Massenvernichtung von Menschen, auch wenn ich 101 Gründe habe, um zu sagen, ich muss diesen Feind zeigen, dass es ihm nicht lohnt, um weiter Krieg zu führen, dann muss man sich die Frage stellen, ob das je überhaupt zu rechtfertigen ist. Und das war der Grund eigentlich, dass es ein Gespräch gab, das geht zurück zu den Tagen des Kalten Krieges, zwischen Lord Jacobowitz, Lord Jacobowitz war der Oberrabbiner von England, der Vorgänger von Rabbiner Sachs, und Rabbiner Norman Lamb, der damals Präsident von Yeshiva University war. Und die Frage war, darf man überhaupt Atomwaffen bauen, weil man sie eigentlich nie verwenden dürfte? Auch wenn Krieg erlaubt ist, sind Atomwaffen nach dieser Definition immer problematisch, weil sie direkt, sie fallen irgendwo und plötzlich gehen zehnige Tausende Zivilisten werden umgebracht. Und Lord Jakubowicz war der Meinung, also Oberrabbiner Jakubowicz, dass es nicht einmal gestattet ist, sie zu bauen. Man darf sie nicht verwenden, dann darf man sie nicht haben. Und Rabbiner Norman Lamb war der Nachum, für die, die den hebräischen Namen wollen, war der Meinung, dass man sie doch bauen darf. Und der Grund ist, ich darf sie zwar nicht verwenden, aber das heißt nicht, dass ich nicht in dem Feind Angst einjagen soll, dass ich sie verwenden kann. Wir wissen doch, die Leute sind nicht immer so ethisch und so fromm. Und der Feind weiß nie, wenn ich mich an den Regeln halten werde oder nicht. Und dann sagt er, man soll sie bauen, ebenso stark zu sein als der andere, damit der andere seine Waffen nicht verwendet. Und das bringt uns zu einer anderen Frage, wo die jüdische Ethik abweicht von der Ethik von bestimmten anderen Religionen. Nämlich, das heißt eigentlich, dass wir einen großen Lügen begehen. Ja? Wir werden behaupten, wir werden diese Atomwaffen verwenden, wenn wir eigentlich sie unter keine Umstände verwenden wollen. Und die Antwort ist, es ist sehr schön, nicht zu lügen. Die Tora beauftragt uns immer, die Wahrheit zu sprechen. Aber es gibt Ausnahmen. Und Menschenleben zu retten, ist ein guter Grund, um so einen riesen Lügen zu erzählen. Und übrigens, ich bin kein General, aber werde ich General, dann hätten Sie nie gewusst, wann ich das einfach als Scherz erzähle oder wann ich richtige Bereitschaft habe, um die Regel nicht so in Betracht zu nehmen und doch mein Land von anderen zu schützen. Das heißt, ein sehr effektiver Lügen, der sehr gut funktioniert. Und zum Schluss, und ich will jetzt Fragen nehmen, wenn Sie Fragen haben. Ich habe damit angefangen, dass das Judentum Frieden sehr lobt und schätzt und sucht. Das haben wir inmitten unseres Vortrages noch wieder erwähnt, dass es zahlreiche halachische Gründe gibt, die wir heute nicht erwähnt haben, nur ein ganz klein bisschen angekratzt haben, die darauf hinweisen, dass wir sehr viel für Frieden tun wollen und sollten. Immerhin werden wir gleichzeitig beauftragt, einen gewissen Realismus zu haben. Und das heißt, wir dürfen Menschen nicht gefährden, indem wir einfach weigern, etwas, das sehr schlecht anfühlt, zu tun. Wir müssen Menschen schützen. Und wenn manchmal heißt es, um Menschen zu schützen, und wir haben, jedes Land hat die Verantwortung natürlich gegenüber den eigenen Bürgern, auch wenn man Menschen schützen will und muss, dann muss man manchmal etwas unternehmen, das. Es gibt einen Feind, wo der Feind angegriffen wird. Und in solchen Fällen ist das ethisch Richtige, um Krieg zu führen. Immerhin, wir wollen nicht blind sein. Es gibt viele, viele Regeln, die wir heute gar nicht erwähnt haben. Für jede Attacke ist eine Attacke, die in der zahlreiche Fragen, halachische Fragen verwickelt sind. Aber im Grunde genommen ist es ethisch dann, um doch Krieg zu führen. Aber auch wenn es ethisch ist, um Krieg zu führen, gibt es Grenzen. Und diese Grenzen würden Massenvernichtungen eigentlich immer ausschließen. Es gibt gewissen Dinge, wo die Taten so schrecklich sind, dass wir sie nicht mehr rechtfertigen können. Immerhin, weil es um Iran und Israel geht, möchte ich doch bemerken, dass inzwischen es, genau wie es Smart Bombs gibt, die sehr genau in einem Apartmentsgebäude reinkommen können, um die Bewohner oder die Terroristen, die in diesem Gebäude sind, in jene Wohnung anzugreifen und alle Nachbarn irgendwie am Leben zu halten, gibt es auch heute viele Waffen, von denen man wenig spricht oder man wenig weiß, die auch genaue Ziele des Feindes angreifen können. Und das heißt eigentlich, dass die Frage nicht eine Frage von Atomwaffen gegenüber anderen konventionellen Waffen ist, sondern die Frage ist, was sind die Folgen einer Attacke? Tue ich jetzt mich verteidigen, indem ich den Feind angreife und Collateral Damage ist relativ gering. Ja, null Collateral Damage gibt es sehr selten, aber relativ gering. Oder geht es hier um eine Situation, wo das Collateral Damage massiv wird? Wird es massiv, und ich habe es offen gelassen, ich sage, es ist massiv, muss nicht auf nationaler Ebene sein, es kann sogar auf der Ebene einer Stadt sein, dann haben wir ein Riesenproblem. Irgendwann müssen wir dann sagen, wir brauchen andere Werkzeuge. Zu traumen, dass man mit einer Bombe den Feind einfach außer Betrieb stellt, ist problematisch in dieser Hinsicht. Es ist nicht leicht, um ethisch Krieg zu führen. Aber gleich wie es manchmal ethisch ist, um Krieg zu wählen, damit unschuldige Menschen geschützt werden, muss man diesen Krieg auch auf eine ethische Art und Weise führen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und möchte jetzt die Gelegenheit geben, um Fragen zu stellen. Okay. Bitte.
Doch, selbst in der Torah, der Torah sagt, dass im Gesetz,
bitte.
Die Alamalikim, alles in den Wandern, ihm.
Sehr gut. Das ist eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Erstens stimmt das nicht. Es stimmt nicht. Obwohl die Torah berichtet, dass zur Zeit von König Shaul Amalek zerstört wurde, berichtet die Torah auch, dass nachdem, also den Buch Schmuel, berichtet, dass nachdem, dass Shaul verstorben ist, dass es Amalekiter gab, die mit David in Kontakt waren. Zu Lebzeiten von Shaul auch, nach der Geschichte mit Amalek, zu Lebzeiten von Shaul, als David vor ihm flüchtete, hat David Kontakt gehabt mit Opfern von den Amalekiter. Das heißt, wenn die Torah, das Wort Kol in der Torah, ist ein Wort, das wir besser definieren müssen. Wir sagen Kol, alle. Aber alle in der Torah, im Tanach, heißt nicht 100%.
Was meint Timchel?
Okay. Es gibt, ich möchte nicht zu weit in diese Richtung gehen, weil das sehr interessant ist und es ist ungerecht, dieses Thema in zwei Sätze abzuhandeln. Aber ich möchte nur bemerken, es gibt jemand hat ein Buch herausgegeben vor nicht so lange her, mit 100 verschiedenen Erklärungen, also so gewählt, 100 verschiedene Erklärungen vom Konflikt mit Amalek. Grenze, wann gilt es nicht, unter welchen Umständen gilt es doch. Und so zum Beispiel gibt es bedeutende rabbinische Autoritäten, die der Meinung sind, Amalek war nur zu bekämpfen, solange wie sie sich wie Amalek benehmen. Wenn sie als Volk entweder ihre Volksidentität verlieren oder wenn sie ihre Volkswege ändern, dann hört diese Mitzwe ebenfalls auf, praktisch von Verwendung zu sein. Ganz, ganz praktisch haben wir verschiedene lachische Quellen, die zum Beispiel sagen, dass es schon längst, ja 2500 Jahre so ist. Und die Quellen sind alt, sie sind nicht von heute, weil es heute nicht modiös ist, um über Krieg zu sprechen. Und alte Quellen, die sagen, seit der Zeit der Assyrier gibt es kein Volk, das den negativen Stigma, das verbunden wird mit bestimmten biblischen Völkern, gibt es kein Volk, das diesen Stigma noch hat. Weil die Volksidentitäten sind nicht mehr die gleiche wie dann. Das ist so gut zu sagen, dass all diese Regeln, all diese Mitzvahs, die sich beziehen auf bestimmten Konflikten, galten höchstens zur Zeit des ersten Tempels und früher. 2500 Jahre, das ist 2600 Jahre sogar, schon vor der Zeit vor der Zerstörung des ersten Tempels, dass all diese Regeln praktisch unverwendbar sind. Aber zudem möchte ich bemerken, dass in diesem Buch es sehr viele Meinungen gibt, die erklären, warum auch damals die Mitzwe gegen Amalek keine nicht notwendigerweise eine absolute Mitzwe war, sondern es kommt darauf an, wie Amalek sich benimmt. Also darum, das ist die Antwort, die ich dazu geben möchte. Und jetzt muss ich noch
Fragen.
Ja, ja. Bitte.
Rabbi, angenommen, also es gibt alle Bekloppte in Iran, die immer noch einen Krieg machen, dahinter steht eine Fabrik, die Bomben baut. Bomben besteht aus 1000 Teilen und von 500 Lieferanten, die beziehen unterschiedliche Teile, Mikrochips, Schimmelsender und so weiter. Eine Firma in Tokio produziert eine Staube, die in dieser Bombe verwendet wird und Japaner kaufen Stahl aus ThyssenKrupp aus Deutschland. Jetzt, ich schließe meinen Riester-Rente-Vertrag ab, möchte meine Alterssumme vorsorgen. Und ich weiß ganz genau, dass meine 10 Euro, die ich pro Monat zahle, gehen in den Finanzfonds, die ist sehr breit diversifiziert. Das heißt, sie kaufen von jeder Firma ein paar Aktien. Und ich weiß ganz genau, weil die Netzwerke der Industrie sehr eng vernetzt miteinander. Das paar Cent von meinen 10 Euro gehen in Finanzierung des Krieges gegen mein eigenes Volk.
Ja.
Bin ich schuldig? Soll ich davon absagen? Oder?
Also, ich gebe Ihnen eine ganz kleine, kurze Geschichte. Vergleichen Sie die Geschichte von Moses, wenn er geboren ist. und wie er gerettet wurde vor den Ägyptern und vergleichen sie es mit der Geschichte von, wer war, ich glaube es war Sargon. War das Sargon, der, wo es eine Legende gibt? Er wurde auch in einem Fluss von seiner Mutter hingelegt und ist so gerettet worden. Ich glaube, das war Sargon. Wenn Sie die Geschichten vergleichen, dann sehen Sie, die Legende von jenem König des Altertums war, er wurde zu einer Priesterin geboren, wahrscheinlich illegitim, und seine Mutter tat ihm in einem Korb im Fluss und ein Bauer hat Wasser geschöpft und in dem beim Wasserschöpfen ist der Korb, also die Götter des Flusses und was weiß ich, haben ihn in diesen Korb reingebracht und so hat er das Kind geschöpft und er hat dann plötzlich an der Hand Kind, hat er für das Kind gesorgt, bis eines Tages die Powers that be gekommen sind, um ihm zu sagen, du bist unser König. Bei Moshe ist es umgekehrt und das ist wichtig für Ihre Frage. Moshe wurde gerettet durch die Entscheidung von vielen Menschen. Er ist nicht einfach gerettet worden, sondern seine Mutter hat entschieden, ihn in einen Korb zu tun, um ihn zu retten. Seine Schwester hat entschieden, gegen den Protokoll, sich selber gefährdend, um zu folgen und zu sehen, was geschieht. Die Prinzessin, die Tochter des Pharaos, hat entschieden, einen Korb mit einem Kind sich hinzuholen und anzuschauen, wenn sie wohl wusste, dass die Chance, dass das ein jüdisches Kind, ein Hebräer ist, sehr groß war. Die Schwester, die kleine Schwester von Moshe, älter als ihm, aber doch ein kleines Mädchen, kommt, bricht das Protokoll und spricht mit der großen Prinzessin. Und die Prinzessin bricht das Protokoll und hört, was das Mädchen zu sagen hat. Und es ist ganz deutlich in diesem Gespräch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie verwandt ist mit dem Kind, sehr hoch ist. Und weiter wird das Protokoll gebrochen, um das Kind zu retten. Das heißt, im Gegenteil zu dieser Legende von Sargon bei Moshe sind wir sehr deutlich, dass die menschlichen Taten enorm wichtig sind. Es gibt Entscheidungen. Und das Gleiche ist bei dieser Firma. Es gibt viele Dinge, die sehr indirekt mit etwas anderes verbunden sind. Es gibt so viele menschliche Entscheidungen inmitten, die nicht notwendigerweise zu etwas führen. Und deshalb würde ich sagen, ab einem gewissen Moment, wenn es so viele Glieder in der Kette gibt, wo jeder eigentlich eine Entscheidung treffen muss, damit es funktioniert. Und sonst funktioniert es anders, dann sind sie so weit entfernt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Aber irgendwann gibt es so wenige Entscheidungen, die nötig sind, um aus etwas, eine Atombombe oder etwas anderes, eine andere Bombe zu machen, dann muss man sich schon Sorgen machen. Und darum ist es auch rechtfertig, irgendwann zu sagen, wir tun Firmen zwingen, um sich von gewissen Business abzuhalten. Wo ist diese Linie? Das ist eine komplizierte strategische, politische, ökonomische, unterlachische Frage. So.
Vielen Dank.
Gerne, das war's. Herr
Wir machen sozusagen in fliegendem Wechsel in 2 Minuten weiter mit Herrn Professor Brenner.